Vater im Himmel, ich danke dir für die Zeit, die du uns hier geschenkt hast, für die Gemeinschaft der Liebe, für das Austauschen, ja, für die Gespräche. Ich danke dir für dein Wort und es ist immer wieder wunderbar, wenn man neue Geschwister kennenlernen darf, wenn man die Liebe spüren darf, die da ist. Unter den Geschwistern, es ist ein ganz besonderes Geschenk. Ja, wir sind reich gemacht durch die vielen Geschwister, die wir haben dürfen. Und ich danke dir jetzt, dass du auch an diesem Abend wirkst, so wie es dir gefällt. Wir bitten dich um deinen Segen und danken dir, dass du tust, weit über Bitten und Verstehen. Und segne jedes Einzelne hier im Raum, ganz besonders diejenigen, die schwere Lasten zu tragen haben, die Schmerzen haben, die Not haben und die sich einsam fühlen. Ich möchte sie einfach alle in deinem Namen segnen und bitte dich um deinen wunderbaren Frieden und um deine Gnade. Amen. Amen. Es geht immer noch um das Wesen Gottes. Gott erscheint uns mannigfaltig, auf vielerlei Art und Weise. Immer wieder anders, nie gleich, und doch ist und bleibt er derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn wir im Alten Testament einmal beobachten, wie Gott den einzelnen Gottesmännern und Gottesfrauen begegnet, dann machen wir die Feststellung, dass Gott sich immer wieder von einer anderen Seite her zeigt. Also, wie er sich gibt, was er sagt, ist nicht immer das Gleiche. Es kommt immer wieder anders zum Vorschein. Wir sehen seine Mannigfaltigkeit, seine Fülle. Und trotzdem lesen wir auch, dass er immer derselbe ist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und das bezieht sich natürlich auf sein inneres Wesen, auf seine Liebe, auf seine Gnade, Barmherzigkeit, dass er Licht ist, dass gar keine Finsternis in ihm ist, dass er die Wahrheit ist. Das bleibt, das verändert sich nie. Aber wie sich diese Liebe nach außen zeigt, wie sie sich nach außen gibt, das kann von Fall zu Fall sich verändern. Ein kleines Beispiel auch. Wir kennen die Geschichte in Israel, das heißt in der Wüste, als Israel von feurigen Schlangen gebissen wurde. Da war es ja so, dass, Mose die Anweisung bekam, eine eherne Schlange zu machen um einen Stab herum und diese Stange aufzustellen, diese Schlange, diese erhöhte Schlange. Und dann kam die Aufforderung an das Volk, dass sie, wenn sie von einer Schlange gebissen wurden, dass sie dann diese eherne Schlange anschauen sollten und jeder, der das gemacht hat, musste dann nicht sterben. Wir wissen aus geistlicher Sicht, das hat eine wunderbare Bedeutung. Wir alle sind eigentlich von einer Schlange gebissen und mit der Sünde initiiert worden. Die Sünde, die führt ja dann zum Tode. Und nun gibt es nur noch eins für uns, auch heute noch. Wir schauen den Mann an, der für uns am Fluchholz gestorben ist. Die erhöhte Schlange, der Mann, der sich zur Sünde machen ließ für den ganzen Kosmos und dadurch eine erhöhte Schlange wurde. Und nun, es war also wichtig, dass man diese Schlange, diese eherne Schlange anschaute. Jetzt hat man diesen Stab mit dieser ehernen Schlange, hat man genommen und aufbewahrt. Und was hat man aus diesem Relikt gemacht? Plötzlich wurde in Israel aus diesem Relikt ein Götze. Und die Israeliten haben dieses Relikt verehrt und plötzlich wurde es eine Sünde, jetzt eben dieses Relikt anzuschauen. Und wir sehen hier, Gott geht es nicht um die äußeren Dinge, sondern Gott geht es immer um das Innere. Und heute, oder wenn wir die Kirchengeschichte zurückverfolgen, dann sehen wir auch diese Gefahr, dass Gott in einer Gemeinde oder in einer Kirche wunderbar wirkt, es Leben gibt in dieser Gemeinde, diese Gemeinde wächst vielleicht und bekommt so seine feste Strukturen und die Nachfolgegeneration erlebt, wie da alles wunderbar funktioniert und dann versucht man, die äußeren Formen, die äußeren Dinge festzuhalten und genau gleich zu praktizieren, wie das die Gründerväter tun. Und plötzlich merkt man, es funktioniert nicht mehr so wie früher. Und unser Gott möchte nicht, dass wir an diesen äußeren Dingen festhalten, die sich einmal bewährt haben. Natürlich geht es nicht darum, immer alles anders zu machen, aber Gott will uns zeigen, gebt immer auf mich Acht, gebt auf mein Wort Acht, versucht euch von innen her erneuern zu lassen und nicht irgendwie an äußeren Traditionen festzuhalten, die man nicht einmal in der Bibel findet. Er ist aber immer derselbe, auch wenn er sich verschiedenartig gibt. Er als Ganzes wächst ja ständig. Eine Heilskörperschaft nach der anderen wird unserem wunderbaren Gott in Zukunft zugefügt. Durch den Umstand, dass Gott uns immer wieder anders erscheint, immer wieder aufs Neue, wunderbar und unergründlich, gleichzeitig aber der Gleiche bleibt, wird uns deutlich, wie herrlich er ist und dass er die Unendlichkeit umfasst. Noch etwas zu diesen Traditionen. Diese Traditionen, die können uns auch ganz persönlich begegnen. Mir ist das so ergangen. Ich habe mal etwas gemacht, rein äußerlich. Dann bin ich ins Gebet gegangen. Dann habe ich den Herrn in einer ganz bestimmten Weise für etwas gebeten. Und Gott hat danach Segen geschenkt. Und was passiert? In mir drin, aha, damals habe ich mich so und so verhalten und danach ist Segen entstanden. Und was will ich das nächste Mal machen? Ich will mich wieder genau gleich verhalten, versuche das, was ich damals bewährt hat, zu kopieren und merke dann plötzlich, es funktioniert nicht mehr. Gott ist kein Automat, bei dem man eine Münze einwerfen kann, sagen, hier habe ich es einmal so erlebt, damals hat es geklappt, also muss es das nächste Mal auch klappen. Gott möchte, dass wir immer wieder mit ganz offenem Herzen nach ihm suchen, nach ihm fragen, in seinem Wort forschen und uns von ihm neu beschenken lassen. Es gibt kein Patentrezept, das wir äußerlich anwenden können und sagen, ja, wenn ich schön das und das mache, wenn ich den Rosenkranz bete oder was auch immer, dann funktioniert's und dann hört Gott immer. Das gibt es nicht. Wie wir das letzte Mal gesehen haben, erscheint uns Gott sehr verschiedenartig. In einigen Fällen erscheint er uns so, dass sich in uns sehr unangenehme Gefühle melden. Wir wissen nicht, wie wir diese einordnen sollen. Viele Menschen verdrängen diese Gefühle aus Angst, dass sie womöglich durch ihre Gedanken Gott anklagen und dies wollen sie natürlich auf keinen Fall, sonst könnte Gott ja zornig auf sie werden. Nur wenige haben den Mut, Gott zu sagen, Vater, in dieser Sache verstehe ich dich nicht. Es macht mir sogar Mühe, dass du hier so erscheinst. Doch zu dieser Angelegenheit müssen zwei Dinge gesagt werden. Erstens, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir versuchen, unsere Gedanken und Gefühle vor unserem Gott zu verbergen. Das macht keinen Sinn, weil er kennt unsere Gedanken, unsere Gefühle. Er kennt sie durch und durch. Und wie will ich meine Gedanken und Gefühle verbergen und sagen, das darf jetzt auf keinen Fall sein. Nein, Gott macht es viel mehr Freude, wenn wir diese Gedanken und Gefühle, diese Emotionen vor ihm ausbreiten. Er kennt uns besser als wir uns selber. Wir können mit ihm alles besprechen. Wenn wir aber alle Gefühle und alle unsere Unzufriedenheit mit ihm besprechen, dann sollen wir das im Glauben und im Vertrauen auf ihn tun. Wir können ihm unsere Unzufriedenheit in Opposition und Rebellion vortragen, was ein Reden ohne Glauben darstellt. Also in Rebellion gegen ihn und du bist sowieso und was du machst ist sowieso nicht richtig. Oder wir können unsere beunruhigenden Gedanken ihm kundtun und gleichzeitig im Glauben festhalten, dass er uns zur richtigen Zeit die Antwort auf unser Anliegen gibt. Dass wir das im Glauben festhalten. Dass wir ihm einfach ganz offen sagen können, lieber Vater, hier lese ich wieder eine Bibelstelle. Mit der habe ich Mühe. Das gibt bei mir so ein komisches Bild. Wenn ich jetzt das lese, dann kann ich dich nicht verstehen. Und mein Gottesbild wird irgendwie, kommt durcheinander. Was soll ich damit anfangen? Das dürfen wir ihm sagen. Und gleichzeitig dürfen wir ihm danken. Ich danke dir, dass du mir das irgendwann einmal aufdeckst. Dass ich irgendwann einmal Klarheit darüber bekomme. Hier wird ein tiefgreifendes Geheimnis offenbar. Diejenigen, die eine liebende Beziehung zu ihrem Vater im Himmel haben, können ihm alles sagen. Aber sie wissen auch, dass der Vater für jedes scheinbar unlösbare Problem eine wunderbare Lösung bereithält. Sie lernen, dass jedes Ärgernis des Alltags einen tiefen Sinn hat, einen tieferen Sinn hat. Jedes schlechte Gefühl Grundlage für eine gewaltige Offenbarung sein kann. Aus diesem Bewusstsein heraus können wir alle unsere Gefühle und Gedanken unserem Gott sagen, gleichzeitig wissend, dass er alles Leid in Herrlichkeit verwandeln wird. Nun möchten wir ein ganz klassisches Beispiel für den Umgang mit Gott anschauen. Ein Beispiel eines Mannes, der mit Gott einen positiven Umgang hatte, obwohl er sich traute, Dinge zu sagen, die wir zuerst einmal gar nicht verstehen und die uns eigentlich befremden. Es zeigt, wie ein Gottesmann seinen ganzen Frust, den er hat, beim Herrn ablädt und trotzdem im Glauben daran festhält, dass der Herr es wunderbar machen wird. Wir lesen dazu aus Jeremia 20, Vers 7 und folgende. 20, Vers 7 und folgende. Jeremia ist nicht so ganz zufrieden mit seinem Gott. Er sagt hier, Herr, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Quasi, ich habe mich von dir überreden lassen. Du hast mir gesagt, ich soll einen Auftrag für dich ausführen. Und ich habe es gemacht. Und was ist das Resultat? Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen. Denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden, den ganzen Tag. Vers 9. Und sage ich, ich will nicht mehr an ihn, an Gott denken, und nicht mehr in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Ich habe nicht mal die Möglichkeit auszuweichen. Du hast mich einfach hier hineingestellt und ich muss den Dienst tun und wenn ich das nicht mehr tun will, dann brennt es in mir. Ich habe gar keine Möglichkeit. Du lässt mir keine Möglichkeit. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr. Hier wird deutlich, dass Jeremia seine Gefühle, seine Gedanken vor Gott nicht verdrängt. Er sagt alles, was ihn bewegt. Doch er tut es im Glauben, im Bewusstsein, dass Gott es wunderbar macht. Wir sehen das jetzt aufgrund von den nächsten Versen, dass er mit seiner ganzen Betrübtheit, aus seiner ganzen Betrübtheit neue Sätze einbaut. Aber zuerst einmal wollen wir eine kleine Rückblende machen. Jeremia wurde als junger Mann berufen zum Propheten und Jeremia hatte das schwere Schicksal, seinem Volke immer wieder anzukündigen, dass es eben auf dem falschen Weg geht und er musste ihnen Gericht ankündigen. Er musste ihnen sagen, es geht nicht so weiter, Gott wird euch strafen, kehrt um. Und das Furchtbare ist, Jeremia musste erleben, wie sein Volk nicht auf ihn hört. Er redet und die Strafe wird noch schlimmer. Er redet wieder, er prophezeit wieder und er muss immer noch mehr Gericht ankündigen. Und wir könnten eigentlich diesen Jeremia verstehen, dass er sagt, was habe ich eigentlich für einen Auftrag? Ich mache etwas und es nützt überhaupt nichts. Und es wird immer noch schlimmer. Und jetzt muss ich das ganze Elend noch miterleben. Wenn wir die Klagelieder lesen und dort lesen, was für furchtbare Dinge in Israel geschehen sind, dann müssen wir sagen, dieser Mann hatte ja Unheimliches gelitten. Jeremia hatte wahrscheinlich den undankbarsten Job, den es überhaupt gibt. Gott hat ihm einen Job gegeben, wo man sagen muss, also wie kannst du das einem Mann zumuten? Der ist eigentlich so treu und der ist dir ergeben und der macht seine Arbeit so gut es geht und es bringt nichts. Es wird immer noch schlimmer. Und trotzdem, Gott hat in den Jeremia etwas hineingelegt, eine Hoffnung. Lesen wir weiter, Vers 11 bis 13. Aber der Herr ist mir wie ein gewaltiger Held. Darum werden meine Verfolger hinstürzen und mich nicht überwältigen. Sie werden völlig zu Schanden werden, weil sie nicht verständig gehandelt haben. Eine ewige Schande, die nicht vergessen wird. Und du, Herr der Heerscharen, der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herz siehst, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Denn dir enthüllte ich meinen Hader, könnte man auch übersetzen. Singt dem Herrn, lobt den Herrn, denn er hat die Seele des Armen errettet aus der Hand des Übeltäters. Also hier scheint wieder eine Hoffnung durch. Hier merkt er doch, da ist doch etwas da, was wunderbar ist und das muss ich auch sagen. Es ist also in diesem Klagen ein Zwischenruf erfolgt. In seiner ganzen Verzweiflung bricht auch das durch, was Gott in ihn hineingelegt hat. Die Verheißungen Gottes, die zuverlässiger sind als alles, was vor Augen ist. Dieses Festhalten an den Zusagen Gottes, die eine große Hoffnung darstellen, gehört zum Reden mit Gott. Also wenn wir Gott unser Leid klagen, wenn wir vor ihm unser Herz ausschütten, dann müssen wir uns auch immer wieder daran festhalten, was er in seinem Wort verheißen hat, was er uns zugesprochen hat.
Auch der Übergang vom totalen Frust zum Lob ist sehr bemerkenswert. Jeremia ist so deprimiert über seinen eigenen Zustand, natürlich auch über den Zustand des Volkes, dass er den Sinn seines, dass er am Sinn seines Daseins zweifelt. Vielleicht fragt er sich, wie Asaf in Psalm 73, ob es überhaupt einen Vorteil ist, wenn man gottesfürchtig ist, da die Gottlosen ein glückliches Leben im Überfluss führen und nicht so viel Kummer und Elend mit sich herumtragen wie der Gottesfürchtige. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, manchmal ist man ja ein bisschen eifersüchtig auf die Gottlosen. Manchmal denkt man, die haben so ein ringes Leben, denen gelingt alles. Die haben keine Sorgen und man denkt, und die Hand des Herrn liegt aber schwer auf mir. Wenn das mal so kommt, dann lest Psalm 73. Da hat Asaf genau das Gleiche gedacht. Er hat gedacht, ich habe jeden Tag so Mühsal und die Hand des Herrn liegt so schwer auf mir und dem Gottlosen gelingt alles. Und dann macht Asaf Folgendes, er geht ins Heiligtum, das heißt in die Gegenwart Gottes. Und in der Gegenwart Gottes wird ihm klar, wie das Ende der Gottlosen aussieht. Und dann merkt er, eigentlich bin ich ohne Verstand. Wenn ich die Gottlosen beneide, bin ich ohne Verstand. Ich war vor dir wie ein Tier, sagt Asaf. Das überhaupt keinen Verstand hatte, als ich die Gottlosen beneidete. Wenn uns unser Gott heute schon in seine Schule hineinnimmt, und diese Schule ist nicht immer einfach, dann ist das ein Geschenk. Wir empfinden es nicht immer als angenehm, aber es ist ein Geschenk. Viel besser, wir werden heute in die Schule hineingenommen, als es geht uns gut und wir haben ein glückliches Leben und das Ende sieht dann aber böse aus. Ja, er hat sich vielleicht auch gefragt, ist es ein Vorteil, wenn man gottesfürchtig ist? Da die Gottlosen ein glückliches Leben im Überfluss führen und nicht so viel Kummer und Elend mit sich herumtragen wie wir Gottesfürchtige. Doch der Blick auf das Ende der Gottlosen machte Asaf wieder ruhig. Ich denke, auch Jeremia musste sich mit diesen Gedanken trösten. Ob das rühmlich ist, sei vor der Hand dahingestellt. Das Wissen um das Ende der Gottlosigkeit bewahrt uns davor, die Gottlosen zu beneiden. Ebenso konnte das sich erinnern an die Zusage Gottes, dass er letzten Endes die Seele des Armen aus der Hand des Übeltäters rettet, den Jeremia trösten. Das haben wir ja gelesen. Denn er hat die Seele des Armen errettet aus der Hand der Übeltäter. Ja, diese Gewissheit führte bei Jeremia dann zum Lob Gottes. Als ich einmal über eine freundschaftliche Beziehung beunruhigt war, weil ich das Gefühl hatte, der Kontakt dieser Beziehung sei durch Kränkungen und Verachtung getrübt, spürte ich, wie mir das psychisch recht zusetzte. Als ich dem Vater für die Beziehung gedankt hatte und die Betroffenen im Herzen gesegnet hatte, war ich wieder glücklich. Also ich habe gemerkt, da ist irgendetwas da. Da ist vielleicht Verachtung da, da ist irgendwie, es sind Kränkungen da, das hat mich betrübt und ich konnte nicht anders als das dann dem Vater hinlegen und auch für diese Beziehung danken und die Betroffenen zu segnen, da fühlte ich wieder den Frieden. Anfänglich, als ich betrübt war, neigte auch ich zu Ablehnung, Bitterkeit und Verachtung. Doch als ich den Blick von den Menschen und von den Umständen wegwendete und zu Gott schaute und mich daran erinnert, dass Gott mir alles zum Besten dienen lässt, durfte ich wieder ruhig werden. Doch wie so oft, wenn Gott uns einen Lichtblick schenkt, werden wir schnell wieder von der Not übermannt und der irdische Alltag beschwert uns und betrübt unsere Sinne wieder. Sie betrübt unsere Sinne wieder aufs Neue. Das Wesenhafte, das Ewige wächst fast unmerklich weiter in uns. Und nun wird Jeremia wieder von der ganzen Last des Alltags überwältigt. Jeremia 20, Vers 14. Hier sagt er: Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, der Tag, an dem meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft brachte und sagte, ein Sohn ist dir geboren, und der ihn damit hoch erfreute, nämlich den Vater. Dieser Mann werde den Städten gleich, die der Herr umgekehrt hat, ohne es zu bereuen, umgewendet. Und dieser Mann höre Geschrei am Morgen und Kriegsgeschrei zur Mittagszeit, weil er mich im Mutterleib nicht schon getötet hat. Wie kann Jeremia so etwas sagen? Wie kann Gott so einen Ausspruch in unser Wort hineinnehmen? So dass meine Mutter mir zu meinem Grab geworden und ihr Leib, ihr Mutterschoß, ein Schwanger des Äons geworden wäre. Wozu nur bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergehen? Jeremia verflucht den Tag, an dem er geboren wurde. Warum? Dieser Tag war der Beginn seines ganzen Elendes, seines ganzen Kummers. Diesen Anfang verfluchte, verdammte er mit ganzer Seele. Es erinnert uns ein wenig an die Aussagen Salomos in Prediger 7, Vers 8, wo er sagt, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang, besser langmütig als hochmütig. Besser ein guter Name als gutes Salböl und der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren wurde. Aha. Aus der Sicht der Bibel ist der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt. Eigentlich ist das logisch, weil beim Tag der Geburt, da steht das ganze Leben noch vor einem, mit dem ganzen Kummer, mit dem ganzen Elend haben wir noch vor uns, während dem beim Tag des Todes wir das hinter uns haben. Deshalb ist der Tag des Todes immer besser als der Tag der Geburt. Und was machen wir, wenn jemand geboren wird? Dann freuen wir uns, und ich denke, das ist ja auch richtig, weil das neue Menschlein soll ja auch willkommen geheißen werden hier auf der Erde. Wir sollen uns freuen, aber der Tag des Todes, wo wir meistens trauern, ist eigentlich der bessere Tag. Und das kam ja bei der Beerdigung von Reinhold Krüger so wunderbar zum Ausdruck. Es war in dieser Familie, war diese Beerdigung fast ein Freudenfest, weil alle im Bewusstsein Abschied nahmen von Reinhold Krüger. Er ist jetzt in der Herrlichkeit. Er hat's geschafft. Er hat's hinter sich. Und so dürfen wir das auch immer mehr sehen, dass wenn ein Mensch im Glauben stirbt, dann ist das für diesen Menschen das Schönste, was es überhaupt gibt. Dann können wir uns mit diesem Menschen freuen, dass er es geschafft hat. Ich bin immer ein bisschen neidisch auf die, die gehen durften. Natürlich, die Betroffenen, die Zurückgebliebenen, für die ist es schwer. Und dass die trauern, ist keine Frage, denn sie haben etwas ganz Wichtiges in ihrem Leben verloren. Wenn ein